Okay, dann steigen wir jetzt in Kapitel 3 wieder ein, da wo wir waren. Nochmal kurz zur Erinnerung, die EDA-Gruppen sind bestimmte Typen von zwei Gruppen, aber man kann das Konzept verallgemeinern. Es gibt auch die EDA-Gruppen, deren Ordnung nicht nur durch zwei teilbar ist. Die EDA-Gruppen sind allgemein so definiert, dass sie von zwei Elementen der Ordnung 2 erzeugt werden. Und da kommen wir dann nochmal darauf zurück. Semi-EDA-Gruppen sind zwei Gruppen mit einem zyklischen Normalteiler vom Index 2, wo die Elemente, die außerhalb liegen, durch Konjugation darauf wirken, und zwar so, dass sie invertieren. Und von den Elementen außerhalb hat die Hälfte Ordnung 2 und die andere Hälfte Ordnung 4. Quaternionengruppen sehen so ähnlich aus, da hat man auch einen zyklischen Normalteiler vom Index 2, aber diesmal haben die Elemente außerhalb alle Ordnung 4 und sie wirken durch Invertieren. Notation habe ich auch letztes Mal schon angeschrieben, wiederhole ich nicht. Und dann haben wir noch mit dem Rang gesprochen. Und jetzt kommen Beispiele. Beispiel 3.14. Möchte ich mal kurz irgendwie die Zeit festhalten. Jetzt ist es 12:30. Das heißt, ich peile so kurz vor 2. Na, noch nicht ganz. Also das heißt, so zwischen Viertel vor 2 und 2 komme ich inhaltlich zum Ende. Und dann gucken wir, ob es organisatorisch noch was zu besprechen gibt. Stichwort gelber Zettel und so. Einverstanden? Zuerst möchte ich Ihnen ein konkretes Beispiel für eine EDA-Gruppe geben, und das können wir schon in einer relativ kleinen Gruppe, die wir kennen, nämlich in der Syn 4. Seit D in der Untergruppe von Syn 4, genauer sei die durch zwei erzeugende Elemente gegeben wie folgt. Das eine ist der 4-Zyklus 1, 2, 3, 4, das andere ist die Transposition 1,3. Vielleicht machen wir mal einen kleinen Schnittzettel und gucken, was da passiert. Dieses Element hat Ordnung 4, dieses Element hat Ordnung 2. Und die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich die zum Beispiel multipliziere und so. Normalerweise ist es ja so, wenn ich zwei Elemente habe, selbst wenn ich deren Ordnung kenne, dann weiß ich erstmal nichts über die Ordnung des Produkts. Es ist also überhaupt nicht klar, warum das überhaupt eine Zweigruppe sein sollte. So wissen wir erstmal nicht. Aber gucken wir mal. Was wir zum Beispiel sehen ist, dass das Quadrat davon eine Doppeltransposition ist, bei der diese vorkommt. Das ist aber erstmal ein gutes Zeichen. Das Quadrat davon ist 1, 3, 2, 4. Und die kommutiert mit der. Das ist gut. Wir sehen also schon mal innerhalb dieser Gruppe eine Untergruppe der Ordnung 4, die erzeugt wird von dem Element und dem Element und die elementar wird. Dann haben wir noch eine zyklische Untergruppe der Ordnung 4, erzeugt von diesem Element. Und um die Struktur noch weiter zu verstehen, können wir mal gucken, was passiert, wenn wir dieses Element mit jedem konjugieren. Das ist auch immer was, was Spaß macht. Rechnen wir auch mal aus. 1, 2, 3, 4 konjugiert mit 1, 3 ist mit unseren Rechenmitteln, mit denen wir abkürzen können. 3, 2, 1, 4 schreibe ich anders hin. 1, 4, 3, 2 und das ist genau das Inverse von dem, mit dem wir angefangen haben. Wem ging das zu schnell? Wer braucht jetzt hier noch zusätzliche Erklärung bei den ganzen Rechnungen, die ich gemacht habe? Einfach sagen, zu meinen Erstis sage ich immer, wenn Sie sich melden und Ihre Frage stellen und ich die dann erkläre, dann freuen sich 10 andere, die die gleiche Frage hatten und sich nicht gemeldet haben. Und witzig ist, dass dann auch manchmal wirklich noch Leute nicken, sodass ich dann also sehe, okay, sie hatten die gleiche Frage, aber sie waren zu schüchtern. Was in Ordnung ist. Hier irgendwo Fragen zum Rechnen? Okay. Dann haben wir jetzt also folgende Situation. Erstens wissen wir jetzt, dass bei Konjugation diese Transposition, diesen Vierzyklus invertiert. Gleichzeitig heißt es, dass die davon erzeugte Untergruppe normalisiert wird, sodass wir jetzt D als Produkt tragen können. Der zyklischen Untergruppe, die davon erzeugt wird, mit der Gruppe der Ordnung 2, die davon erzeugt wird. Das zeigen diese Rechnungen. Das ist gut, weil ich jetzt die Ordnung von D ausrechnen kann. In der Algebra mache ich das immer so an Beispielen, aber ich habe keine Ahnung, wie sicher Sie sich da jetzt fühlen, die nicht bei mir Algebra gehört haben oder bei denen es einfach schon eine Weile her ist, kann ja auch sein. Gruppenordnung ausrechnen, wenn die so gegeben sind, nur mit so ein paar Erzeugern, ist nämlich nicht immer offensichtlich. Man kann schnell falsch liegen, Stichwort, eine Gruppe wird von zwei Elementen der Ordnung 2 erzeugt, aber die große Gruppe kann locker eine Ordnung haben, die auch durch ungerade Primzahlen teilweise ist, ohne dass man das erstmal sieht. Da können die lustigsten Dinge passieren. Es ist immer gut, wenn man auf eine Struktur kommt mit Untergruppen, deren Ordnung man sofort sehen kann und so, dass man dann daraus was ableiten kann. Deswegen habe ich jetzt hier diesen Weg gewählt, herauszufinden, dass die Untergruppe, die von dem Vierzyklus erzeugt wird, normal ist in der großen Gruppe D, dass ich D also jetzt so als semidirektes Produkt schreiben kann und jetzt kann ich die Ordnung von D ausrechnen. Denn D ist jetzt ja das Produkt von zwei Gruppen. Die eine hat Ordnung 4, die andere hat Ordnung 2. Und wie war das nochmal? Wie rechne ich das Produkt dann aus? Also die Ordnung des Produkts, da gab es doch was. Wie war das noch? Ja, da werden mir schon Finger gezeigt, das finde ich gut. Sie dürfen Finger zeigen. Sie können auch was dazu sagen, wie man es ausrechnet. Halbe Meldung.
Soll ich sagen?
Ja, ja.
Also, einmal die Ordnung von der einen Gruppe.
Mhm. Mal die ist?
4.
4, genau.
Mal die Ordnung von der Gruppe, die ist 2.
Ja.
Und dann durch den Schnitt noch.
Geteilt durch die Ordnung des Schnittes. Und was sagt uns dieses Semidirektzeichen unter anderem? Was wissen wir über den Schnitt? Als wir Produkte besprochen haben, da war das Thema. Wodurch zeichnen sich semidirekte Produkte unter anderem aus? Was ist da mit den beteiligten Gruppen?
Wie schneiden die sich? Der Schnitt ist trivial.
Nochmal?
Der Schnitt ist trivial.
Richtig, der Schnitt ist trivial. Das heißt, da liegt nur das Einzelelement drin. Genauso ist es. Wir haben also jetzt, dass die Ordnung 4 mal 2 geteilt durch 1 ist. Also 8. Gut, wir haben eine Gruppe der Ordnung 8 gefunden. Was wissen wir über diese Gruppe der Ordnung 8? Sie ist offensichtlich nicht arisch, denn wir haben hier bei Konjugation gesehen, dass ein Element sich verändert. Es wird auf seine Inverses geworfen. Es bleibt also nicht gleich und deswegen kann die Gruppe nicht arisch sein. Tatsächlich sehen wir hier eine Struktur, die wir kennen. Wir haben eine Untergruppe, wo was drauf wirkt und das, was drauf wirkt, invertiert. Und diese Untergruppe ist typisch der Ordnung 4, hat also Index 2, das wissen wir jetzt, weil die Ordnung 8 ist. Und das heißt, was wir hier gefunden haben, ist eine Ehlergruppe. Eine kleine süße D8. Ich habe streng genommen noch nicht gezeigt, dass alle Elemente außerhalb dieses zyklischen Normalteilers Ordnung 2 haben, aber das ist eine kleine Rechnung. Denn die Elemente außerhalb, einmal liegt da als 3 natürlich, und die anderen sind einfach Produkte von Elementen, also von Potenzen davon mit 1, 3. Und das ist jetzt eine Rechnung, die ich Ihnen überlasse, nachzugucken, dass da wirklich immer Elemente der Ordnung 2 rauskommen. Das mache ich jetzt nicht. Ein bisschen geschlampt, aber es ist die Art Schlampen, die in Ordnung ist. D8 beschreibt in Wirklichkeit einen Isomorphietyp, also eine Gruppe mit einer gewissen Struktur, keine konkrete Gruppe. Es ist aber total okay, im Kontext dieser Vorlesung zu schreiben, irgendwas ist isomorph zu D8, um zu sagen, das ist eine D-Gruppe der Ordnung 8. Und dann wissen alle Bescheid, dann kennen wir die Struktur und das ist eine sehr kurze Art, das zu sagen. Das dürfen Sie in Zukunft machen. Genauso mit Q8 oder mit Semideder 32 oder was auch immer. Das dürfen Sie einfach machen. Es gibt in der Literatur auch für viele andere Typen von Gruppen Bezeichnungen, die irgendwie Standard sind. Manchmal sind sie wirklich Standard in dem Sinne, dass sie sich dann ziemlich weit durchgesetzt haben und in vielen verschiedenen Büchern und Artikeln zu finden sind. Manchmal sind sie auch nur so semi-Standard, nach dem Motto, die zwei machen so, die zwei machen so. Der in seinen Artikeln schreibt immer das, die schreibt immer das. Und dann muss man sich irgendwie zusammenreimen, was da jeweils gemeint ist. Sie dürfen also für Ihre Übungsserien sich auch gerne Standardnotationen überlegen, wenn Sie an irgendeiner Stelle merken, ach, hier habe ich immer diesen Typ Gruppe, der sieht immer so aus und ich habe keine Lust, jedes Mal 3 Sätze zu schreiben, wie die Gruppe aussieht. Ich überlege mir eine Abkürzung und benutze sie dann für den Rest der Serie. Ich verstehe das. Jedenfalls, wenn Sie es gut genug erklären. Da haben wir jetzt ein Beispiel für die Interpretation 8.
Ich möchte Ihnen gerne auch noch ein Beispiel.
Ach so, Untergruppen von D, ja. Ich könnte jetzt ein Bild malen. D8 hat einen spannenden Untergruppenverband. Ich gucke Leute an, die ein bisschen mehr wissen. Der Untergruppenverband, ich male mal ein Bild. Der sieht so aus, dass man oben die ganze Gruppe hat, also ganz D. Dann hat man hier eine zyklische Gruppe der Ordnung 4. Das war die, die erzeugt wurde von dem 4-Zyklus. 1, 2, 3, 4. So, dann hat man da drinnen eine Gruppe der Ordnung 2, nämlich die von der Doppeltransposition hier erzeugt wird. Und dann hat man unten die Untergruppe, die nur aus der Identität besteht. Das heißt, wir haben hier Index 2, Index 2, Index 2. Oben ist die große Gruppe. Und jetzt haben wir noch weitere Untergruppen. Und zwar haben wir jetzt insgesamt noch, ich muss kurz zählen, also hier haben wir noch ein weiteres Element der Ordnung 4, das erzeugt aber die gleiche Gruppe. Und dann haben wir auch noch mehr Elemente der Ordnung 2 und die liegen so, dass sie dann hier so noch andere Untergruppen der Ordnung 4 erzeugen und das bildet dann insgesamt so einen Untergruppenverband, der so aussieht. Ich muss mal kurz gucken, wie ich das gut hinkriege. Also hier haben wir jeweils noch eine Gruppe der Ordnung 4. Ich schreibe jetzt keine Bezeichnung mehr dran. Und dann liegt da immer das drin. Das ist das einzige Element der Ordnung 2, das zentral ist in dieser großen Gruppe, also im Zentrum liegt. Und das liegt auch in all diesen Untergruppen der Ordnung 4. Das wird so. Und dann habe ich das hier nochmal. Insgesamt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pünktchen, also 10 Untergruppen. Und die Verbindungen sagen immer, dass da irgendwas drin liegt. So, ganz grob erklärt. Das kann man alles weiter ausführen. Ich schreibe nicht die ganze Bezeichnung dran und da sind wir.
Sie sagten, die mittlere Zweiergruppe sei zentral. Fehlt da nicht noch ein Strich da zur rechts oben? Zu Vierer?
Da?
Ja.
Ja.
Gut.
Ja. Danke. Das ist L10. 10, weil da 10 Untergruppen sind, L, weil ja, vielleicht für Lattice, und ich möchte nur kurz sagen, und dann aufhören, weil ich nämlich sonst eine Stunde darüber rede, ich möchte nur kurz sagen, dass es einen Zweig der endlichen Gruppentheorie gibt, der sich damit befasst, sich Gruppen anzugucken, indem man schaut, wie da Untergruppen zueinander liegen, im Sinne von solchen Verbänden. Und D8 zum Beispiel, die Ledergruppe der Ordnung 8, hat diesen Untergruppenverband und dann kann man sich überlegen, ist das die einzige, bei der die Untergruppen so liegen? Gibt es noch andere Gruppen? Also wie, inwiefern bestimmt dieser Verband, je nachdem wie viel da so dran steht, wie die Gruppe aussieht? So, sind da verschiedene Isomorphie-Typen möglich oder kommt halt darauf an, was da noch mit dran steht. Hier, wenn wir jetzt die ganzen Indizes und so dazu schreiben und die Gruppenordnung, dann schränkt es das deutlich ein, aber muss man ja nicht machen. Man kann das ja auch offen lassen und nur nehmen, wie die Beziehungen der Untergruppen zueinander sind. Und dann kann man das Ganze noch weiterführen und kann sagen, es geht nicht nur darum, ob der Untergruppenverband so aussieht, sondern es geht darum, ob man im Untergruppenverband ein Stückchen findet, was so aussieht. Und dann kann man gucken, ob man Gruppen klassifizieren kann, nach dem Motto, wenn ich etwas im Untergruppenverband sehe, was so aussieht, also wie so ein kleiner Diamant oder wie so ein Ding oder wie so eine Kette oder haufenweise Zeug, was kann ich dann über die Gruppe sagen? Das ist ein Zweig in der Gruppentheorie, da wird Forschung gemacht. Ich habe dazu meine Masterarbeit, ich habe zwei Masterarbeiten betreut und Bachelorarbeiten und Imke Toborg hat da gearbeitet, bevor sie hierher nach Halle kam und arbeitet auch immer noch und wir vergeben da manchmal Seminarvorträge und Abschlussarbeiten und so weiter. Spannendes Thema für eine andere Vorlesung. Das nur ganz kurz zur Untergruppenstruktur. Bei Semidiädergruppen habe ich letztes Mal ja auch schon ein bisschen was hingemalt nach dem Motto, man hat drei tatsächlich sehr unterschiedliche Typen von Untergruppen vom Index 2, nämlich einmal so eine große zyklische und dann eine Diädergruppe und eine Quaternionengruppe. Da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht nochmal näher drauf eingehen, weil ich das alles letztes Mal schon erzählt habe. Und für eine Quaternionengruppe werden Sie selber ein Beispiel sehen. Das heißt, da mache ich jetzt nicht das Gleiche wie hier für eine Diädergruppe, dass ich Ihnen da nochmal was zeige, sondern da reden wir dann vielleicht noch ein bisschen tiefer drüber, wenn wir die Übungsserie behandelt haben. Jetzt komme ich zum Rang. Über den Rang haben wir auch letztes Mal gesprochen. Und zwar haben wir da, ich wiederhole noch mal kurz, was war da? Wir reden über den Rang von T-Gruppen. Und zwar guckt man da innerhalb der P-Gruppe, wie groß eine elementarische Untergruppe höchstens werden kann. Und dann schaut man sich an, wie groß diese elementarische Gruppe ist. Und der Exponent, der oben dran steht, der gibt mir den Rang. Wenn ich also zum Beispiel jetzt hingucke und sehe, oh, es gibt elementarische Untergruppen der Ordnung P hoch 4, aber keine der Ordnung P hoch 5, dann ist P hoch 4 das Maximum, was ich erreichen kann, und dann ist 4 der Rang. Wenn ich vom Rang einer ganzen Gruppe spreche, dann muss ich sagen, für welche Primzahl, deswegen dann P-Rang, für diese Primzahl P, die ich vorher festgelegt habe, und dann gucke ich rein. Und wo gucke ich? Naja, natürlich in den P-Sylow-Untergruppen, weil ja jede P-Untergruppe in einer P-Sylow-Untergruppe liegt. Das heißt, wenn ich mir eine angucke, dann reicht das, wenn ich mir da den Rang, wenn ich den Rang rausgefunden habe, weiß ich für die ganze Gruppe Bescheid. Und wo könnten wir das jetzt mal üben? Und dann schaue ich mir eine zyklische P-Gruppe an. Was ist der Rang von P, wenn P zyklisch ist? Wie groß können da elementarische Untergruppen werden? Wie sieht das aus? Nochmal zur Erinnerung, zyklisch heißt ja, ich finde ein Element, die Ordnung dieses Elements ist die Ordnung der ganzen Gruppe und alle Elemente in der Gruppe sind einfach nur Potenzen davon, wir sind hier bei endlichen Gruppen. Welchen Rang habe ich da jetzt also? Na, kommt drauf an. Die Gruppe könnte trivial sein. Die triviale Gruppe ist auch eine zyklische P-Gruppe und da ist der Rang 0. Ansonsten ist der Rang 1. Also ist er höchstens 1. Jetzt kann man sich umgekehrt fragen, wenn ich eine P-Gruppe habe, deren Rang 1 ist oder höchstens 1, kann ich mir der P-Gruppe was sagen? Die Antwort ist ja. Und wenn die Primzahl ungerade ist, dann kann ich sogar sehr viel sagen, nämlich dass die Gruppe zyklisch sein muss. Wenn die Primzahl 2 ist, können wir anfangen. Die Edergruppen, was haben die für einen Rang? Eine. Die Eder, ich schreibe mal die Eder-2-Gruppe, damit wir noch nicht spezifizieren, es ist die 2-Gruppe. Was kann ich dann über den Rang von P sagen? Wie groß können in einer Eder-Gruppe elementarabische Untergruppen höchstens sein? Wohlgemerkt in einer Eder-2-Gruppe. Das heißt, die Ordnung ist 2 irgendwas und da haben wir diesen zyklischen Normalfall von bla bla bla. Wie groß können elementarische Untergruppen da werden? Wie groß mindestens? Sagen wir mal, die Gruppe ist nicht trivial. Ja, tatsächlich spielt eine Rolle, wie groß die Gruppe ist. Aber das können Sie mir auch sagen, das muss ich Ihnen nicht sagen. Wenn es einen zyklischen Normalfall von Index 2 gibt, dann muss die Gruppe selber ja mindestens Ordnung 2 haben, ansonsten passt das nicht. Das heißt also P mindestens Ordnung 2 nach Voraussetzung. Und je nachdem, wie viel größer die Gruppe ist, ändert sich auch tatsächlich was beim Rang. Was sind die Möglichkeiten, die es gibt? Wenn Sie können abstrakt überlegen, Sie können aber auch raten, also qualifiziert raten aufgrund des Beispiels für die D8, das wir gesehen haben. Was für einen Rang hat denn die Gruppe, die wir da ganz konkret uns vorhin angeguckt haben? Diese Untergruppe von der Sym4. Raten Sie gerne qualifiziert. Wenn es falsch ist, passiert nichts. Es ist ja keine Prüfung. Also, ich kann was sagen, Sie können am Finger zeigen. Was denken Sie? Ja.
Zwei.
Zwei? Warum?
Weil die Gruppe 2 und 2 Elemente hat.
Welche?
Der Normalteil von D.
Der ist aber zyklisch, der Ordnung 4. Das heißt, der hat selber nur Rang 1. Mhm. Das heißt, damit der Rang größer werden kann überhaupt, muss man noch was außerhalb dieses zyklischen Normalteils mit ins Boot holen. Haben Sie eine Idee, was es sein könnte? Also wenn man hier diese Doppeltransposition nimmt, die hat Ordnung 2, wenn man die kombiniert mit dem anderen Erzeuger, dann mit der Transposition, dann kriegt man eine Gruppe mit 4 Elementen, die elementarisch ist. Darin haben alle Elemente, außer dem neutralen Element, Ordnung 2. Das heißt, Rang 2 ist es schon mal mindestens. Richtig, gut gesehen. Jetzt die Frage, kann der Rang noch größer sein? Wenn der Rang größer wäre, dann wäre er ja sowas wie 3. 3 ist sowieso die obere Grenze, weil wir eine Gruppe der Ordnung 8 haben. Also 2 hoch 3. Das heißt, der Rang ist da schon mal nach oben begrenzt, dadurch, was die Größe der Gruppe uns sagt. Aber dann, Sie schütteln schon den Kopf, warum geht das nicht?
Naja, weil wir die eine Gruppe haben, in der wir das Element haben, mit Ordnung 4, oder?
Genau, es gibt, super, gutes Argument. Es gibt verschiedene gute Argumente, ich fange mit dem an. In einer elementarischen Gruppe haben doch die Elemente alle höchstens Ordnung P, also hier 2. Das heißt, da sehen wir nichts der Ordnung 4. Deswegen ist dieser P-Zyklus schon mal raus. Die ganze Gruppe kann nicht elementarisch sein. Hier ist noch ein Argument. Die Gruppe ist ja nicht mal arisch. D ist nicht arisch, also natürlich nicht elementarisch. Was noch? Hat jemand noch eine andere Idee? Ich finde es immer ganz toll, verschiedene Argumente für die gleiche Sache zu sammeln. Okay, erstmal nicht, aber wir halten fest. Wir haben jetzt schon ein paar Tricks in der Hand, das haben wir noch nicht gewusst. Aber wir haben schon Tricks in der Hand, wie wir arbeiten können. Die Größe der Gruppe gibt uns was vor, wodurch der Rang nach oben begrenzt ist. Ob die Gruppe arisch ist oder nicht, gibt uns was vor. Ob wir Elemente großer Ordnung haben, gibt uns was vor. Und auf die Art und Weise können wir schon mal ganz doll einschränken, was daran sein kann. Und wenn man hinguckt und die Gruppe ein bisschen kennt und ein bisschen rumberechnet, dann kann man das häufig auf 2, 3 Möglichkeiten einschränken. Und dann guckt man halt nochmal genauer hin und trifft eine Entscheidung. Wir haben es gerade eingeschränkt. Also wir hätten es durch die Ordnung und durch das Nicht-Arisch-Sein einschränken können auf Rang 1 oder Rang 2. Und dann kann man eben hingucken und sieht eine Gruppe, die elementarisch ist, der Ordnung 4. Und dann weiß man ja, was 2. So habe ich es im Kopf gemacht. Beim ersten Mal, als ich das noch nicht wusste. Einverstanden? Und bei der allgemeinen Liga-2-Gruppe ist es auch so. Wenn die Gruppe sehr klein ist, wenn sie wirklich nur Ordnung 2 hat, ja, dann ist der Rang halt 1, aber nur, weil die Gruppe zu klein ist. In dem Moment, wo die Gruppe größer wird und mindestens Ordnung 4 hat, ist der Rang ab da immer 2, egal wie groß die Gruppe ist. Denn unser Argument von vorher geht immer. Wir haben ja immer diesen zyklischen Normalteiler vom Index 2, das heißt, wir haben da immer ein Element von so großer Ordnung, dass das ganz viel wegschneidet von den Möglichkeiten, wie groß der Rang sein kann. So, wir schreiben hier also irgendwas hin. So ist der Rang von P kleiner gleich 2. Im Fall P gleich 2 ist der Rang 1. Sonst ist der Rang von P gleich 2. Und Sie können immer einen Zeugen für den Rang finden, indem Sie sich die zentrale Evolution nehmen und in ein Erzeugnis packen mit irgendeinem Element, was außerhalb des zyklischen Normalteilers liegt. Das ist dann auch ein Element der Ordnung 2 und die beiden kommutieren, denn das eine ist ja im Zentrum und die geben Ihnen dann eine elementarische Gruppe der Ordnung 4. Und so können Sie immer etwas basteln, das Ihnen sagt, dass der Rang mindestens 2 sein muss. Und der große zyklische Normalteiler sagt, dass der Rang eben nicht wachsen kann. Was noch? Semidiädergruppen sind genauso. Quaternionengruppen sind anders. Und für die, die den Hauptsatz über endlich erzeugte arische Gruppen kennen, der ist unter anderem deshalb gut, weil man damit den Rang ablesen kann. Wenn Sie also eine endliche arische Gruppe haben, die P-Gruppe meinetwegen, und Sie können die schreiben, so wie man es eben beim Hauptsatz für endlich erzeugte arische Gruppen machen kann, so dass Sie da auch ein direktes Produkt zyklischer Gruppen haben, dann gibt Ihnen jede zyklische Gruppe den Beitrag 1 zum Rang. Und dann zählen Sie einfach, wie viele sind das, wie viele Kameraden, fertig ist der Rang. So, okay. Dann hören wir da jetzt auf mit diesem Beispiel. Ich habe schon gesagt, dass umgekehrt, wenn der Rang 1 ist, man was rausfinden kann über die Gruppe. Die ist dann zyklisch oder die Primzahl ist 2 und dann kann auch was anderes passieren. Und wenn Sie da Details interessieren, dann sagen Sie es mir und dann kann ich dazu mal was extra machen. Das gilt immer. Wenn ich hier an irgendwas rankomme und anfange zu predigen und mich dann selber bremse und Sie sagen, hey, das war aber spannend, ich möchte da gerne mehr drüber wissen, dann sagen Sie mir das am Ende der Vorlesung oder schreiben Sie mir eine Mail und dann mache ich eine Podcast-Folge oder habe am Ende der Vorlesung dann vielleicht noch Zeit, so nach dem Motto, hey, Wunschstunde für Themen, die ich vorher abgekürzt habe. Das heißt, da können Sie auf jeden Fall noch mehr Informationen bekommen. Ansonsten komme ich zur nächsten Definition. Denn wir sind in P-Gruppe noch nicht ganz fertig.
1, 2, 3 kleine technische Details brauchen wir noch.
Und dafür möchte ich jetzt erklären, was Omega 1 ist. Sagt oder vielleicht sogar hingeschrieben. So, und die erste Definition ist das sogenannte Omega 1 von Pi. Es gibt noch mehr Omegas, die 1 da unten, die hat also tatsächlich was zu bedeuten. Es gibt auch 2, 3, 27. Häufig wird die 1 weggelassen, wenn man nur das betrachtet und dann steht da einfach Omega. Falls ihr also Omega lesen irgendwo, dann ist wahrscheinlich Omega 1 gemeint. Und das ist definiert als das Erzeugnis aller Elemente aus der Gruppe P, deren Ordnung höchstens P ist. Sie gucken also in die Gruppe P rein, sortieren die Leute nach der Ordnung, schnappen sich nur die, die Ordnung P haben oder eben das 1-Element sind, und dann gucken sie sich davon das Erzeugnis an. Tatsächlich kann ich gleich P schreiben statt kleiner gleich P. Denn kleiner gleich P heißt ja, man ist das 1-Element, das liegt im Erzeugnis sowieso drin. Aber hey, was soll's. Das ist das sogenannte Omega 1 von P. Hat keinen coolen Namen, heißt einfach Omega 1 von P. Es ist eine Untergruppe von P, es ist also eine P-Gruppe. Aber wie groß die ist, das kann auch mal erstmal niemand sagen. Da kann die ganze Gruppe rauskommen. Auch wenn die Gruppe selber noch Elemente hat mit viel größerer Ordnung, kann es durchaus sein, und der Klassiker sind die Edergruppen, bei denen das passiert, dass da einfach die ganze Gruppe rauskommt. Warum nicht? Also Vorsicht, nicht denken, dass das klein ist, nur weil die Elemente, die man reinsteckt, kleine Ordnung haben. Das ist im Allgemeinen nicht so. Dann brauchen wir noch die Thomson-Untergruppe. Die Thomson-Untergruppe sieht folgendermaßen aus. Da brauche ich jetzt den Rang. Sei der Rang von P, M, mindestens 1, P soll also keine, soll nicht die triviale Gruppe sein, ansonsten ist die Thomson-Untergruppe halt auch trivial. Und die Thomson-Gruppe, die definiere ich folgendermaßen. Ich gucke mir an, welche Untergruppen von P elementarabel sind und so groß wie möglich. In dem Sinne, dass also der Exponent, der bei der Ordnung dran steht, wirklich dieses M ist. Und dann will ich das Erzeugnis von all dem. Das nehme ich als J von P. Was mache ich also? Ich nehme das Erzeugnis aller Untergruppen A von P mit der Eigenschaft, bezüglich der Ordnung maximalen elementarischen Untergruppen von P. Welche Ordnung die haben, ist durch den Rang von P vorgegeben. Dann bilde ich von denen das Erzeugnis. Und wieder ist es so, nur weil ich da abelsche Gruppen reinstecke, muss das, was rauskommt, nicht abelsch sein. Das kann klein sein, das kann groß sein. Aber wir wissen, alles liegt in P. Es ist eine Untergruppe von P, also eine P-Gruppe. Thomson-Untergruppe heißt das Ding, das schreibe ich noch mit an. Sehr wichtige Untergruppe, die wir nach der Vorlesung noch ein paar Mal brauchen. Der Sinn erschließt sich erst, wenn man wirklich damit arbeitet. Ja, was für eine Frage haben Sie?
Ist das ein O oder ein E, also bei Thomson?
Thomson mit zweimal O.
Okay.
TH ja. Und zweimal O. John Griggs Thomson lebt noch, Fields-Medaillenträger, Abel-Preisträger, großartiger Mann, der Gott der endlichen Gruppentheorie. Ohne ihn gäbe es wahrscheinlich die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen nicht. Sage ich jetzt mal ganz frech. Ich bin sehr froh, dass er noch lebt und dass ich ihn wahrscheinlich noch mal treffen kann. John, ich vermute, dass das J daher kommt. Sonst wäre ja T von P für Thomson Untergruppe irgendwie naheliegend, ne? Ja, Thomson. Ganz, ganz toll. Der Thomson vom Phi-Thomson-Satz, der also gezeigt hat mit Phi zusammen, dass Gruppen ungerader Ordnung auflösbar sind und solche Sachen. Für die, die das wissen, für die anderen, das wird noch kommen und ich werde es dann noch feiern, aber. Okay. Bei der Thomson-Untergruppe gibt es auch wieder in der Literatur so Kleinigkeiten, wo das nicht einheitlich ist. Nicht immer. Man kann anstatt der elementar-abelschen Gruppen hier die bezüglich der Ordnung maximalen abelschen Gruppen nehmen und dann kommt halt auch so eine Untergruppe raus und bei der kann man genauso arbeiten, wie man es mit der Thomson-Untergruppe macht. Deswegen findet man manchmal, wenn Leute es unterscheiden wollen, dann auch irgend sowas dran, nach so ein I oder so ein kleines A oder so, habe ich alles schon gesehen, aber ich mache es so. So habe ich es häufig gesehen, so habe ich es selber gelernt, so finde ich es gut. So machen wir es jetzt hier.
Und wir beweisen das erste Lemma, wo die Sachen vorkommen. Lemma 3.15.
Omega 1 von P und die Thomson-Untergruppe von P charakteristische Untergruppen sind. Nochmal zur Wiederholung. Was hieß es, eine charakteristische Untergruppe zu sein? Das hieß, dass man nicht nur invariant ist unter Konjugation innerhalb der Gruppe, so wie ein Normalteiler, sondern man ist auch noch invariant unter der Anwendung von Automorphismen. Jeder Automorphismus der Gruppe lässt eine charakteristische Gruppe, eine charakteristische Untergruppe invariant. Zweite Aussage. Omega 1 vom Zentrum von P liegt in der Thomson-Untergruppe. Und dritte Aussage, und die ist wirklich toll, die werde ich später noch feiern. Wenn die Thomson-Untergruppe in einer Untergruppe von P liegt, dann sind die Thomson-Untergruppen dieser beiden Gruppen gleich. Heißt also, als J von P enthalten ist in einer Untergruppe T von P, dann reicht das, damit T die gleiche Thomson-Gruppe hat wie die große Gruppe P. Das ist eine wunderbare, sehr schöne, starke Eigenschaft der Thomson-Untergruppe, die wir dann später benutzen. Und der Beweis ist eher sowas wie ein Erinnern und eine Skizze und wir gucken da halt mal hin. Charakteristische Untergruppen. Ja, überlegen wir uns, was Automorphismen von P machen. Automorphismen erhalten die Ordnung von Elementen. Automorphismen erhalten, ob irgendwas abelisch ist oder nicht. Sie erhalten, ob irgendwas elementarisch ist oder nicht. All diese Dinge. Also gucken wir doch mal, was machen wir bei Omega 1 von P? Wir nehmen alle Elemente, deren Ordnung höchstens P ist. Jedes solche Element wird von einem Automorphismus auch wieder auf ein solches Element abgebildet, sodass also die Menge der Erzeuger invariant ist, als Menge unter der Anwendung von Automorphismen. Und dementsprechend ist das Erzeugnis auch invariant unter Automorphismen. Und bei der Thomson-Untergruppe machen wir es genauso, da gucken wir auch einmal hin. Der Rang der Gruppe ist ja fest, das ist eine Eigenschaft, die die Gruppe einfach hat. Und wenn ich eine Untergruppe habe, die elementarisch ist, der Ordnung P hoch M, wobei M der Rang ist, dann wird die von jedem Automorphismus der Gruppe auch wieder auf eine Untergruppe der gleichen Ordnung, die ebenfalls elementarisch ist, abgebildet. Einfach weil der Automorphismus ja die Struktur nicht verändern darf. Was zyklisch war, muss nach der Anwendung des Automorphismus immer noch zyklisch sein. Die Ordnung muss gleich sein. Ob man kommutiert oder nicht, muss erhalten bleiben. Die Ordnung von Elementen muss erhalten bleiben. Dementsprechend geht jede elementarische Untergruppe auf eine elementarische Untergruppe der gleichen Ordnung, sodass ich also auch hier wieder nur die erzeugenden Untergruppen irgendwie permutieren kann. Aber es kommt nichts Neues dazu und es fällt auch nichts weg. Sodass also auch hier jeder Automorphismus die Untergruppe ganz natürlich festlässt. Und jemand, von dem ich viel Gruppentheorie gelernt habe, hat immer gesagt, wenn das irgendwie natürlich definiert ist, dann ist es sofort eine charakteristische Untergruppe. Und das trifft dazu, das ist alles sehr natürlich definiert. Thank you. Omega 1 von P und J von P charakteristisch sein. Für die zweite Aussage überlegen wir mal kurz, was dieses Omega 1 vom Zentrum von P eigentlich tut. Wir sind jetzt im Zentrum von P. Das Zentrum von P ist eine arische Gruppe, insbesondere. Jetzt nehmen wir da nur Elemente der Ordnung P raus und gucken uns an, was die erzeugen. Na, wir sind dann immer noch im Zentrum. Und da die Elemente im Zentrum alle miteinander vertauschbar sind, weiß ich jetzt plötzlich, dass wenn ich da zwei Elemente rausnehme der Ordnung P, dass dann deren Produkt ebenfalls Ordnung P hat. Das weiß ich sonst überhaupt nicht. Also so auf der Welt ist es normalerweise falsch. Aber wenn ich zwei Elemente von Ordnung P habe, die vertauschbar sind, dann kann ich ja, wenn ich das Produkt nehme und die Ordnung berechnen will, einfach immer tauschen beim miteinander schreiben und bekomme raus, dass das Produkt auch Ordnung P hat. Und so kann ich sehen, dass Omega 1 vom Zentrum von P eine elementar-arische Gruppe ist. Denn arisch ist sowieso, ist eine Untergruppe vom Zentrum und alle Erzeuger haben Ordnung P und kommutieren und deswegen kommt da was elementar-arisches. Und egal, was für eine elementarische Untergruppe der großen Gruppe P ich finde, ich kann die jetzt mit diesem Omega 1 vom Zentrum von P multiplizieren, das ist ja ein Normalteiler, dann kriege ich eine möglicherweise noch größere elementar-abelsche Untergruppe. Und das heißt jetzt wieder, dass wenn meine Untergruppe elementar-abelsch ist und so groß wie möglich, dass dann dieses Omega 1 vom Zentrum von P da schon drin liegen muss. Omega 1 vom Zentrum von P liegt also in den Erzeugern für die Thomson-Untergruppe drin. Und deswegen in der Thomson-Untergruppe. Warum das ein Normalteiler ist? Soll ich nochmal erklären, warum das elementar-abelsch ist? Was brauchen Sie da jetzt noch? Mir ist klar, dass ich jetzt gerade viel gesagt habe und relativ schnell. Das liegt daran, dass es in meinem Kopf alles so klar ist, aber ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, da jetzt nochmal nachzufragen. Wo brauchen Sie noch was? Wer hat zum Beispiel jetzt noch nicht gesehen, warum das überhaupt ein Normalteiler ist? Dieses Omega 1 vom Zentrum von P. Wer braucht da nochmal was? Ja, okay, vielen Dank. Dass das Zentrum ein Normalteiler ist, das wissen Sie aber schon, oder? Okay, und jetzt haben wir noch Omega 1 davon. Und Omega 1, haben wir gerade gesagt, ist ja sogar eine charakteristische Untergruppe. Omega 1 vom Zentrum von P ist also charakteristisch im Zentrum von P. Und charakteristisch zu sein heißt, dass man von jedem Automorphismus invariant gelassen wird. Und jetzt gucke ich einfach mal, was machen denn die Elemente aus P? Elemente aus P lassen das Zentrum von P invariant, weil es ein Normalteiler ist. Wir wirken also jetzt darauf per Konjugation Automorphismen. Und diese Automorphismen lassen jede charakteristische Untergruppe invariant, also dieses Omega 1. Deswegen ist das als Untergruppe ein Normalteiler der großen Gruppe P. Das kann man sich merken. Charakteristische Untergruppen von Normalteilern sind immer Normalteiler in der großen Gruppe. Vorsicht, Normalteiler von Normalteilern sind nicht unbedingt normal in der großen Gruppe. Okay, und auch hier gilt wieder, wenn Ihr Kopf jetzt gerade so raucht und Sie denken, wow, die tut so, als müsste ich das alles wissen und ich weiß es aber alles gar nicht, dann machen Sie sich Notizen, überlegen Sie, wo es irgendwie klemmt oder wo Ihnen es zu schnell geht und sagen Sie mir das dann, denn dann können wir das in den Übungsaufgaben verarbeiten. Ich kann da problemlos Aufgaben stellen, wo wir diese Sachen nochmal wiederholen oder ich mache halt was extra, eine Podcast-Folge oder sonst was. Aber wichtig ist, dass ich es weiß. In solchen Momenten, wenn Sie sich da abgehängt fühlen, dann ist es wichtig, dass ich das mitkriege, denn ansonsten mache ich ja im gleichen Tempo weiter und dann verliere ich Sie irgendwann. Das wäre schade. Okay? Gut, dann haben wir noch die letzte Aussage. Die hier, ja, die ist schön. Dann nehmen wir uns das jetzt mal her. Sei also T eine Untergruppe von P, so dass die Thomson-Untergruppe da drin liegt. Naja, was wissen wir denn über die Thomson-Untergruppe von T? Nach Definition wird die erzeugt von möglichst großen elementarischen Untergruppen von T. Möglichst große elementarische Untergruppen von T liegen auch in der großen Gruppe P, sind da immer noch elementarisch. Die Frage ist nur, sind sie jetzt immer noch so groß wie möglich oder könnte ich in der Gruppe P noch was Größeres finden? Aber auf jeden Fall liegt dann die Thomson-Untergruppe von T in der Thomson-Untergruppe von P. Jede Gruppe, die hier was beiträgt, ist elementarisch und ist dann entweder selber schon groß genug oder ich vergrößere sie eben zu etwas, was die Thomson-Untergruppe von P mit erzeugt. So, das ist also die eine Inklusion, die kriegt man quasi direkt durch Hingucken. Jetzt ist die nächste Frage, was ist denn, und dabei hätte ich sogar das benutzen können, indem ich nämlich sage, naja, wie groß maximal sowas werden kann, ist hier schon vorgegeben durch das, was von der großen Gruppe P vorgegeben ist, weil die Erzeuger ja T drin liegen. Das heißt, man kann das sogar noch abkürzen, wenn man will, aber machen wir einen Schritt nach dem anderen. Die nächste Frage ist, warum jetzt J von P in J von T liegt? Und das ist noch einfacher. Jede Untergruppe, die hier zum Erzeugnis beiträgt, ist elementarisch, ist dann, wenn wir die Untergruppe von T betrachten, immer noch elementarisch. Und T kann ja keine bezüglich der Ordnung noch größeren elementarischen Untergruppen haben als P. Das geht nicht, weil T ja eine Untergruppe von P ist. Das heißt, dass die Leute, die das J von P erzeugen, in dem Moment, wo sie hier drin liegen, etwas zu J von T beitragen. Und deswegen J von T erzeugen. Das ist die andere Inklusion. Die wir uns da angucken, dass die Eigenschaft der erzeugenden Elemente immer was beinhaltet, was quasi unveränderlich ist, egal wo ich gucke. In dem einen Fall ist es die Ordnung. Die Ordnung dieses Elements ist immer gleich, solange ich in der Gruppe oder in Untergruppen bin. Die kann sich höchstens verändern, wenn ich in eine Fachgruppe gehe, aber sonst nicht. Und genauso diese Sache mit dem elementarisch sein, das ist auch was, was sich nicht verändert. So eine Gruppe ist halt elementarisch und bleibt das, egal in welcher Untergruppe die noch drin liegt, wo ich dann gucke. Ob sie ordnungsmaximal ist mit der Eigenschaft elementarisch zu sein, das könnte sich verändern. Wenn ich also jetzt irgendwo anfange in einer Untergruppe und gucke, was da bezüglich der Ordnung möglichst groß ist und elementarisch, dann kann es sein, dass ich da in der Untergruppe viel begrenzter bin als in der großen Gruppe, wo noch ganz andere Leute rumlaufen. Da habe ich also gebraucht, dass J von P da drin liegt, um zu wissen, dass ich da schon alles sehe, was so groß wie möglich ist. Dass deswegen tatsächlich innerhalb von T schon diese großen elementarischen Untergruppen rumlaufen. Also Vorsicht, hier das mit der Ordnung, das ist tatsächlich universal. Hier haben wir das elementarisch sein, was uns universal ist. Aber dieses mit der Ordnung, beziehungsweise dass die so groß wie möglich sind mit dieser Eigenschaft, das ist was, wo man je nach Kontext gucken muss. Wenn man es mit der Ordnung festlegt, hat man danach keine weiteren Fragen. Die Ordnung verändert sich nicht. So, und so könnte man hier also auch argumentieren. Man könnte sagen, das liegt da drin, also liegen da elementarische Untergruppen der Ordnung P hoch Rang drin, dann könnte man es direkt hinschreiben, also noch kürzer machen, wenn man wollte. So, warum das toll ist, sehen wir später. Da mache ich jetzt kein Beispiel zu, sondern ich möchte nur andeuten, welche Qualität die Resultate haben, die wir da später zeigen wollen. Das sind ja alles Untergruppen von P-Gruppen und der natürliche Weg, wie man das jetzt einbettet in irgendeine große Gruppe G, ist der, dass man sagt, naja, hier ist meine Gruppe G, jetzt nehme ich irgendeine Primzahl und nehme halt eine P-Sylow-Untergruppe her. Das ist das, was man dann immer so macht, wenn man sich halt auf eine Primzahl konzentrieren will. Und jetzt habe ich da diese tollen Untergruppen von P und in P sind die charakteristisch normal, bla bla bla, aber die Frage ist, wie liegen die denn in der großen Gruppe G? Da habe ich überhaupt keine Kontrolle. Ach, vielleicht ja doch. Für uns werden später Sätze interessant sein, die unter gewissen Voraussetzungen sagen, hey, diese oder jene tolle Untergruppe von P, die ich kenne und die in P charakteristisch ist, ist sogar in der großen Gruppe G ein Normalteiler. So, warum auch immer, aber sowas von dieser Qualität wollen wir später zeigen. Und wir werden es insbesondere für auflösbare Gruppen tun, deswegen ist Auflösbarkeit auch eines der Themen, die dann gleich noch allgemein kommen, aber als Zwischenstufe brauchen wir noch Nilpotente. Wir handeln uns jetzt also so langsam hoch. Jetzt gerade haben wir über P-Gruppen gesprochen. Die sind wirklich sehr speziell. Als nächstes kommen nilpotente Gruppen. Die kann man als Verallgemeinerung davon sehen. Nilpotente Gruppen und P-Gruppen haben immer noch viele Eigenschaften gemeinsam. Aber bei nilpotenten Gruppen dürfen halt mehr Primzahlen mitspielen. Und dann kommen wir zur nächsten Klasse von Gruppen, zu auflösbaren Gruppen. Da werden wir relativ viel machen, weil unser Ziel ja ganz am Ende sein wird, ein Kriterium für Auflösbarkeit zu beweisen. Und da wir per Induktion argumentieren werden, werden wir immer wieder über auflösbare Untergruppen unseres minimalen Gegenbeispiels stolpern. Und die wollen wir dann möglichst gut verstehen. Also wollen wir auflösbare Gruppen möglichst gut verstehen. So, ich beschreibe. Und dann kommt auch schon Kapitel 4. Gut, wir haben noch sehr viel Zeit, das ist schön. Ich habe in meiner linearen Algebra damals vor 100 Jahren nilpotente Matrizen kennengelernt. Wer von Ihnen hat auch nilpotente Matrizen kennengelernt? Okay. Dann vielleicht sehen Sie gleich eine Brücke, also warum das Wort hier das gleiche ist und ob das sinnvoll ist. Wahrscheinlich nicht mit der Definition, die jetzt kommt, aber vielleicht später. G ist die ganze Zeit unsere Gruppe. G heißt nilpotent. Wenn ich für jede echte Untergruppe weiß, dass der Normalisator echt wächst. Das ist das, was wir aus P-Gruppen kennen. Das nehmen wir jetzt als Definition. Wenn also für alle echten Untergruppen U gilt, dass U echt enthalten ist in seinem Normalisator. Das bedeutet, dass jede Untergruppe ein sogenannter Subnormalteiler ist. Das Wort kommt hier offiziell nicht vor, brauchen wir nicht, aber ich möchte kurz motivieren, was dahinter steckt. Wir fangen an mit so einer Untergruppe U. Wenn das die ganze große Gruppe ist, dann greift die Definition gar nicht, das ist uns egal. Wenn es eine echte Untergruppe ist, dann habe ich da jetzt den Normalisator, der echt größer ist und in dem U als Normalteiler drin liegt. Jetzt habe ich also U normal im Normalisator von U. Und den nenne ich jetzt vielleicht ist H die ganze Gruppe, dann ist U ein Normalteiler. Schön. Vielleicht nicht. Dann ist es eine echte Untergruppe. Die große Gruppe ist immer noch nilpotent. Also liegt H jetzt echt in seinem Normalisator. Und damit habe ich jetzt hier diese Untergruppe H, die normal ist, im Normalisator in G von H. Dann kann ich diese Gruppe meinetwegen L nennen und kann wieder gucken, ist es die ganze Gruppe? Wenn ja, dann habe ich hier jetzt so eine Kette. U ist normal in H, ist normal in G. Wenn nicht, gucke ich hier halt weiter, aber irgendwann muss ich ja mal bei der großen Gruppe G ankommen, denn wir reden über endliche Gruppen. Heißt also, dass ich von jeder echten Untergruppe aus in mehreren Schritten, indem ich immer wieder größere Gruppen finde, in denen das ein Normalteiler ist, irgendwann bei der großen Gruppe ankomme. Und Gruppen, die so in einer Gruppe liegen, nennen wir Subnormalteiler. Also Sub im Sinne von, es ist ein bisschen schwächer als Normalteiler zu sein. Gleichzeitig könnte man sagen, es ist stärker. Denn anders als Normalteiler vererben Subnormalteiler diese Eigenschaft transitiv. Ein Normalteiler eines Normalteilers ist nicht notwendigerweise ein Normalteiler, aber ein Subnormalteiler eines Subnormalteilers ist ein Subnormalteiler der großen Gruppe. Deswegen mache ich es auch so, wenn ich mehr Zeit habe und eine große Gruppentheorie lese oder Teil 2 oder Teil 25, dass ich dann auch gerne über Subnormalteiler spreche, das macht sehr viel Spaß, da gibt es tolle Sätze von Wieland und so. Aber hier nicht, in dieser kleinen Gruppentheorie-Vorlesung mache ich das nicht, sondern erwähne nur der Vollständigkeit halber, dass es diesen Begriff gibt und dass man den zum Beispiel so motivieren kann, dass man sagen kann, in nilpotenten Gruppen ist jede Untergruppe ein Subnormalteiler. Das also nur zur Vollständigkeit, für die, die Lust haben, da jetzt noch ein bisschen weiterzulesen oder so. Beispiel. Naja, abelsche Gruppen sind nilpotent. Okay. In abelschen Gruppen ist jede Untergruppe ein Normalteiler, sodass also die Eigenschaft, die da steht, automatisch stimmen. Entweder die Untergruppe ist die ganze Gruppe oder sie ist nicht. Und dann ist aber die ganze große Gruppe der Normalisator und der ist dann echt größer. Das ist langweilig, aber stimmt halt. Abelsche Gruppen sind nilpotent. Sind nilpotent, das wird eine Übungsaufgabe, schreibe ich auch gleich als, oder ist eine, schreibe ich gleich als Lemma auf, damit wir es zitieren können. Konkret können wir aber schon mal gucken bei den Gruppen D8 und Q8, oder generell, wenn wir wollen, bei Dieder, Semi-Dieder und Quaternionengruppen, die sind alle nilpotent. Das kann man tatsächlich so durch Hingucken sehen, indem man sich die Untergruppenstruktur anschaut und schaut, wo die Untergruppen liegen. Dieder, Semi-Dieder und Quaternionengruppen sind nilpotent. Und jetzt muss ich einmal kurz aufpassen und mich korrigieren, denn ich rede hier über Dieder-2-Gruppen. Dieder-Gruppen im Allgemeinen, also solche, die nicht nur zwei Gruppen sind, die sind nicht nilpotent. Hier meine ich also zwei Gruppen. S3, Sym3, ist eine symmetrische Gruppe, ist gleichzeitig eine Dieder-Gruppe mit 6 Elementen, also eine Dieder-Gruppe in dem Sinne, dass sie von 2 Nukleotiden erzeugt wird, und die ist nicht nilpotent. So, wie sehen wir das? Sym3 ist nicht nilpotent. Ein wirklich schönes Spiel. Warum ist diese Gruppe nicht nilpotent? Das spiele ich sehr gerne. Denn da müssen wir ja so ein bisschen puzzeln und eine Untergruppe finden, wo der Normalisator nicht wächst. Jetzt sind drei so klein und wichtig, dass wir das schnell machen können. Die Untergruppen sind die triviale Untergruppe, langweilig. Die große Gruppe, langweilig. Dazwischen liegen jetzt noch Untergruppen der Ordnung 2 und der Ordnung 3. So, Untergruppe der Ordnung 3 wird erzeugt von so einem 3-Zyklus, ist die Alt-3, ist ein Normalteiler. Das heißt, da passt alles, da wächst der Normalisator echt. So, wie ist es mit den Untergruppen der Ordnung 2? Die werden von Transpositionen erzeugt und da wächst der Normalisator nicht. Die sind tatsächlich in dieser Gruppe ihr eigener Normalisator und die machen dann die Nilpotenz kaputt. Diese Untergruppen der Ordnung 2 sich selbst normalisieren, sich nur selbst normalisieren, indem man sich anguckt, was passieren würde, wenn irgendein anderes Gruppenelement normalisieren würde, diese Untergruppen. Eine Transposition kann es nicht sein, denn per Konjugation bildet eine Transposition eine andere Transposition immer auf eine andere ab und nie auf sich selbst. Das heißt, da kann diese Untergruppe nicht normalisiert werden. Und bei den drei Zyklen ist es genauso. Heißt also, das ist so klein, dass es einfach nicht geht. Wenn Sie Lust haben, dann gucken Sie mal, wie das in Alt-4 und Sym4 aussieht. Da können Sie mit ähnlichen Argumenten rumspielen und da auch konkrete Untergruppen finden, die zeigen, dass diese Gruppen nicht nilpotent sind. Das alles muss man am Anfang machen, weil wir überhaupt nicht wissen, wie sich Nilpotenz vererbt. Noch nicht. Kommt gleich, aber noch könnte es ja theoretisch sein, dass man irgendwas Kleines, nicht Nilpotentes hat, was in einer großen nilpotenten Gruppe lebt. So, warum nicht? Wir sehen gleich, dass das nicht geht. Lemma 4.2, wie versprochen, P-Gruppen sind nilpotent. Reden wir in den Übungen drüber. Die triviale Gruppe ist auf langweilige Weise nilpotent, weil das da leer ist, was da steht. Da finde ich ja gar keine echte Untergruppe.
passieren. Also auch keine komischen Dinge, keine komischen Ausnahmen, wenn Dinge zu klein werden.
Gut, bevor ich zur nächsten Definition komme und dann auch zu weiteren Aussagen, möchte ich darüber sprechen, warum das eine blöde Definition ist. Stellen Sie sich vor, jemand gibt Ihnen eine Gruppe und fragt, ob die nilpotent ist. Und Sie wollen das mit dieser Definition nachprüfen. Ja, genau, Ihre skeptischen Gesichter sind total berechtigt. Wie zur Hölle sollen das gehen? Sie müssen alle Untergruppen kennen, das ist normalerweise schon mal überhaupt nicht der Fall. Und dann müssen Sie all die angucken, die echten, und müssen den Normalisator bestimmen, was auch nicht einfach ist, und jeweils gucken, ob der echt größer geworden ist. Ja, viel Spaß. Das ist dämlich, das will keiner. Wir brauchen also auf jeden Fall noch andere Beschreibungen für nilpotente Gruppen, die dazu gleichwertig sind und die irgendwie praktischer sind, die irgendwie besser überprüfbar sind. Ne? Ja, genau, sehe ich auch so. Da müssen wir also auf jeden Fall noch was tun. Aber vorher schauen wir, und das geht tatsächlich mit dieser Definition, schauen wir, was es so für Vererbungseigenschaften gibt und was wir über nilpotente Gruppen noch so sagen können. Dann kommt ein schöner Satz, der uns viele schöne andere Möglichkeiten eröffnet, wie wir über Nilpotenz sinnvoll sprechen können. Die nächste Definition greift das Thema Kommutator nochmal auf. Wir haben also jetzt irgendeine Gruppe G und Untergruppen A und B. Zur Erinnerung, der Kommutator von den beiden, also A, B in eckigen Klammern, wird erzeugt von den ganzen kleinen Kommutatoren A, B. Das haben wir am Anfang gemacht und haben damit auch schon rumgerechnet. Und jetzt möchte ich das erweitern und möchte, das habe ich glaube ich damals schon angedeutet, dass wir das später machen wollen, ich möchte die zweite Gruppe nehmen und immer wieder mit der kommutieren und möchte dafür Notation haben. Also Erinnerung. A, B wird erzeugt von den ganzen Kommutatoren klein a und klein b. Und dazu sage ich jetzt, weil ich einmal mit b kommutiert habe, dass das a, b Semikolon 1 ist. Die 1 steht dafür, dass ich da einmal das b stehen habe. So, was bedeutet dann wohl a, b Semikolon 2? Na, das heißt, dass ich erst diesen Kommutator bestimme und dann diese Gruppe nehme und nochmal mit b kommutiere. Das heißt, die Zahl, die hier steht, bezieht sich auf die zweite Gruppe. Und dafür hatten wir schon eine Abkürzung vom Drei-Untergruppen-Lemma. Diese Abkürzung besagt, dass man immer vorne anfängt mit dem Kommutieren und dann immer die Gruppen hinten dazu kommen. Und so kann ich jetzt rekursiv definieren, drei Gruppen lässt man da häufig die Klammern weg, habe ich schon erzählt. Mehr müssen wir da jetzt erstmal nicht wissen. Aber der Witz ist, dass man zeigen kann, bei nilpotenten Gruppen, das haben wir noch nicht gesehen, aber das kommt später quasi nebenbei mit raus, bei nilpotenten Gruppen ist es so, dass wenn ich da anfange mit der großen Gruppe und bilde den Kommutator mit sich selber immer wieder, dass ich dann irgendwann beim Einzelelement rauskomme. Das heißt, ich steige da ab, ich bleibe nicht stecken unterwegs, es wird immer kleiner, irgendwann kommt die 1 voraus. Und ich kann zählen, wie viele Schritte ich laufen muss, um bei der trivialen Untergruppe anzukommen. Die Regel, wie man das macht, ist also, man fängt mit der großen Gruppe an, dann bildet man die Kommutatorgruppe der großen Gruppe mit sich selber, das ist Gruppe 1. Dann, wenn ich noch nicht unten angekommen bin, bilde ich wieder den Kommutator mit der großen Gruppe, Stufe 2 und so weiter. Und irgendwann komme ich bei 1 an. Und die Anzahl der Schritte, die ich gelaufen bin, gibt mir die sogenannte Nilpotenzklasse. Wir zeigen später, aber ich möchte das Wort Nilpotenzklasse hier schon einführen. Wir zeigen später, ist die Nilpotent, so existiert ein K aus N, so dass G, G sind. Die Abkürzung. Abkürzung für die triviale Untergruppe. Und das kleinste solche K heißt die Nilpotenzklasse von G. Dann gucken wir gleich mal, ob wir das schon bestimmen können. Die Kommutatorgruppe mit der Gruppe selber bilde, kommt sofort die triviale Untergruppe raus, weil ja diese ganzen Kommutatoren sofort alle eins sind. Das heißt, ich gehe einen Schritt und bin sofort unten, es ist nichts mehr zu tun, die Nilpotenzklasse ist 1. Wir merken uns, abelsche Gruppen sind nilpotente Gruppen von Klasse 1. So, was für Beispiele kennen wir vielleicht schon für Klasse 2? Na, wir können ja mal an unsere niedliche kleine D8 von vorhin denken. Wenn ich da die Kommutatorgruppe bilde, haha, ja, dann ist jetzt überlegen. Da bin ich nicht sofort bei 1, denn die Gruppe ist ja nicht abelsch. Ich weiß ungefähr, wo ich lande mit einer Übungsaufgabe, die wir hatten, denn wir wissen ja, dass die Kommutatorgruppe in jedem Normalteil nicht mit abelscher Faktor ist. Wir haben diesen großen zyklischen Normalteiler mit Faktorgruppe der Ordnung 2, die ist abelsch, also liegt die Kommutatorgruppe da drin. Das heißt also, die Kommutatorgruppe wird auf jeden Fall kleiner. Die hat Index 2, vielleicht sogar noch größeren Index, vielleicht sogar 4, so, das wissen wir noch nicht, das kann man aber nachrechnen. Auf jeden Fall sind wir dann in dem zyklischen Normalteiler und wenn, dann kann man zeigen, dass wenn man jetzt noch weiter runter geht, also bei der D8, ist man dann schon so weit unten, dass wenn man jetzt noch einmal kommutiert, man schon bei der trivialen Untergruppe ist, das heißt, da ist die Klasse 2. So, wenn die D-Gruppe größer wird, dann müsste man sich überlegen, wo genau lande ich? Und wie oft muss ich jetzt noch kommutieren mit der großen Gruppe, um unten zu landen? Das wächst dann. Das führt zu den sogenannten P-Gruppen maximaler Klasse. Da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen, aber das ist ein weiteres Lesezeichen für Sie. D8 ist ein Beispiel, oder die Edergruppenordnung 8 sind ein Beispiel für nilpotente Gruppen in Klasse 2. Arische Gruppen haben Nilpotenz Klasse 1. Ich kürze es mal ab. Nilpotenz Klasse 1. Nochmal genauer hingucken, wie das da mit der Klasse aussieht. Genauso bei Q8 können Sie auch mal gucken, was hat die für eine Nilpotenzklasse. Viel Spaß damit. Und jetzt wische ich und dann kommen die nächsten Resultate. Na gut, Lemma 4.3. Da machen wir uns klar, dass Untergruppen von nilpotenten Gruppen auch wieder nilpotent sind. Und das gleiche gilt für Bilder unter Homomorphismen, dementsprechend auch Faktorgruppen. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Wir gucken mal kurz, wie das geht. Deswegen reicht da immer, wenn man eins von beiden zeigt. Und die Frage, wie das umgekehrt aussieht, die gucken wir uns später an. Also nach dem Motto, ich habe eine Gruppe, bei der ich Informationen habe über gewisse Stückchen, also gewisse Untergruppen und Faktorgruppen, und da weiß ich, dass sie nilpotent sind, kann ich dann was über die Nilpotenz der ganzen Gruppe aussagen. Darauf gucken wir gleich auch noch drauf. Aber erstmal fangen wir an. Untergruppen.
Wir haben ja nur diese Definition, wir müssen jetzt irgendwie mit der klarkommen. Wir nehmen uns also eine Untergruppe her und müssen dann für die nachweisen, dass da diese komische Eigenschaft gilt. Mit dem wachsenden Normalisator. Das heißt, A Untergruppe von B. Zunächst mal ist dann ja U eine echte Untergruppe von G, deswegen wissen wir, dass der Normalisator in G echt wächst. Das ist schon mal, okay, das wissen wir. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es könnte sein, dass der Normalisator von U in G einfach schon die ganze große Gruppe G ist. Wenn das so ist, dann ist U normal in G, also auch normal in jeder Untergruppe, in der es drin liegt, insbesondere in H, und dann ist der Normalisator in H aufgewachsen. Dann sind wir fertig. Einverstanden? Okay. Falls U normal in G ist, Normalisator in H. Hier benutze ich also jetzt, dass dieser Normalisator einfach H selber ist und das U eine echte Untergruppe von H ist. Das heißt, dann sind wir fertig, da müssen wir nichts weiter tun, sei jetzt U nicht normal in G. Heißt also, dass dieser Normalisator zwar echt größer ist als U, aber noch nicht die ganze Gruppe G. Und dann nenne ich diesen Normalisator N1 und gucke mir den Normalisator davon an. Das heißt, jetzt kommt so ein Argument, das könnte man auch irgendwie induktiv formulieren. Ich schaue jetzt einfach immer, wo liegt das U und sehe jedes Mal, naja, wenn der Normalisator nicht die ganze Gruppe ist, dann muss das jetzt irgendwie wachsen und so kann man das dann zusammenfassen. Sei also das nicht normal in E und sei N1 dieser Normalisator. Naja, dann liegt U da drin und N1 ist nicht ganz G, also haben wir jetzt wieder eine echte Untergruppe von G, in der U drin liegt und dann kann man wieder benutzen, dass G nilpotent ist, dass also der Normalisator davon wächst und dann mache ich das gleiche Argument. Normalisiert U, das heißt, U liegt nicht nur da drin, sondern ist auch normal da drin. Dann ist N da drin und U ist normal da drin. Also ist das so. Falls N1 normal E ist, naja, dann ist soll ich das so machen? Mal gucken. Genau, also ich mache einfach so weiter. Irgendwann muss ich, weil G endlich ist, dazu kommen, dass eine dieser Untergruppen, also vielleicht N1, vielleicht der Normalisator davon, aber irgendwann muss ich oben angekommen sein. Also falls N1 schon normal in G ist, höre ich auf. Falls nicht, gehe ich zum nächsten Schritt, nenne das N2 und so weiter. Irgendwann komme ich bei einer Gruppe an. Das ist jetzt wieder dieses Stichwort, jede Untergruppe ist ein Subnormalteiler, so hätte ich das auch hinschreiben können, so wie drüben hinten in dem Bild an der Tafel. Irgendwann komme ich, indem ich immer wieder Normalisatoren bilde, bei der großen Gruppe G an. Das heißt, dann hören wir hier auf. Sonst sei N2 der Normalisator von N1 und so weiter. So, jetzt haben wir also gesehen, wie ich da weitergehen kann und ich lande immer entweder bei einer Gruppe, die normal in G ist, oder ich kann so eine weitere Stufe gehen, irgendwann hört das auf. Und die ganze Zeit liegt immer U da drin, das ist wichtig. Sei K aus N möglichst klein, so dass ich halt hier so einen Normalisator gebildet habe
dass wir nochmal die Sage von NK, wobei ich halt hier immer so weitergemacht habe, gleich ist. Das heißt, das ist quasi, wie sagt man, rekursiv N. Und so weiter. So, das heißt, ich habe angefangen wie oben und habe mich dann so hochgebastelt. Ja, dann muss ich ja nur feststellen, wo das U die ganze Zeit liegt. So, wo liegt U? U habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf behalten. Das liegt in N1, ist sogar normal darin. N1 wiederum liegt im Normalisator von N1, also ist U auch darin enthalten. Das heißt, in jedem dieser Kettenglieder liegt das U. Und U liegt auch die ganze Zeit in der Untergruppe H, mit der wir angefangen haben. Sie sehen schon, es ist nicht so schön, mit dieser Definition zu arbeiten. Das ist irgendwie ziemlich fummelig. Wenn wir schon mehr Kriterien hätten, wäre es viel einfacher, was wir hier machen. Aber so ist es. Irgendwo muss man anfangen. So, U liegt in all diesen, U liegt in H, liegt also jeweils im Durchschnitt. Und jetzt existiert ein L irgendwo unterwegs. Achso, ich sollte das vielleicht hier mal so als Bild aufmalen. Also wir haben die G, dann haben wir da drin normal liegen dieses NK, da drin normal NK-1 und so weiter. Und irgendwo haben wir mal angefangen mit U. H liegt in G und U liegt in H. Das heißt, irgendwo unterwegs müssen wir mal das H sehen. U liegt in H und wir wissen nicht, wie H diese einzelnen Ns schneidet, aber irgendwo müssen wir genug von H sehen, ansonsten klappt es ja nicht, dass wir hier oben bei G landen. H ist eine Untergruppe von G. Und das, ja, das Bild hilft hoffentlich so ein bisschen, um sich das klar zu machen, dass wir hier jetzt so ein L finden, unterwegs auf dem Weg von 1 bis H. Also irgendwo auf dem Weg nach oben, sozusagen in dieser Kette, so dass U enthalten ist im Normalisator von diesem NL, was dazu gehört. Naja, und sowieso im Normalisator von U selber, der war N1. Aber eigentlich nur ich. Und das ist das, worum es geht. U ist eine echte Untergruppe von H und irgendwo hier unterwegs müssen wir das sehen, dass U dann echt in einem solchen Durchschnitt liegt. Und daher U echt im Normalisator in H von U liegt. Was ist also hier die Idee? Wir fangen mit U in einer Untergruppe H von G an. H ist das, wovon wir zeigen wollten, dass es nilpotent ist. Dafür müssen wir sehen, dass für jede echte Untergruppe von H der Normalisator echt wächst. Das haben wir jetzt hier gemacht. Und die Idee ist tatsächlich sehr kleinteilig mit so einer Kette zu arbeiten, wo wir also bei U anfangen und dann so hochklettern zur ganzen Gruppe G, immer indem wir Normalteiler bilden und sich dann klar zu machen, wie das H da jeweils reinschneidet. Eigentlich ist das das, was wir getan haben. Wir haben uns diese Kette angeguckt, die haben wir da oben konstruiert und dann gucken wir immer, wie schneidet das H da rein. U liegt in H und dann schauen wir halt hier immer die Schnitte mit H an und sehen, irgendwo muss das echt wachsen, denn in G wächst der Normalisator ja echt. Das heißt, wenn es da nirgends unterwegs wachsen würde, dann könnten wir nicht oben bei G ankommen. Das ist die Logik. Und ich habe das schon mehrmals umgeschrieben und finde keine Variante, mit der ich so hundertprozentig zufrieden bin, aber die Idee ist immer dieselbe. Die Idee ist immer diese Kette und dass man jetzt mal guckt, wie H da reinschneidet. Jetzt haben wir uns also klar gemacht, dass Untergruppen von nilpotenten Gruppen nilpotent sind. Die gleiche Idee funktioniert jetzt auch mit homomorphen Bildern, da machen wir das Gleiche. Wir betrachten also einen Homomorphismus, schauen uns dann das Bild an, nehmen davon eine Untergruppe, dann kann man sich das volle U-Bild angucken und kann genauso argumentieren. Die Idee ist also immer, dass man die Eigenschaft, die man in der Gruppe G selber hat, nimmt und dann irgendwie geschickt kombiniert und schneidet und dann auf die andere Seite das rauskriegt. Wenn ich für homomorphe Bilder mir das nochmal angucke, naja, wenn ich eine Faktorgruppe von G habe, dann sieht die ja so aus, dass ich einen Normalteiler meinetwegen N von G nehme und dann die Faktorgruppe G modulo N angucke. Die kann ich als homomorphes Bild interpretieren, indem ich einfach sage, mein Homomorphismus bildet jedes Gruppenelement auf die davon repräsentierte Nebenklasse von N nach. Das ist der sogenannte natürliche Homomorphismus von G auf die Faktorgruppe. Und das heißt dann, dass diese Faktorgruppe das homomorphe Bild von G unter diesem natürlichen Homomorphismus ist. Wenn ich also von homomorphen Bildern schon gezeigt habe, dass die nipotent sind, dann habe ich es auch für alle Faktorgruppen. Oder umgekehrt, jede Faktorgruppe kann ich als homomorphes Bild interpretieren. Das heißt also, wenn Ihnen die Sprache der Faktorgruppen besser gefällt, dann können Sie auch versuchen, so ein ähnliches Argument für Faktorgruppen durchzusetzen. Und dann haben Sie es so rum. Das ist wirklich gleichwertig, egal wie man das macht. Und die Idee ist immer die gleiche. Die Idee ist immer, dass man so eine Kette benutzt, also quasi die Eigenschaft, dass in nipotenten Gruppen jede Untergruppe ein Subnormalteiler ist, was sich ziemlich natürlich auf homomorphe Bilder und Faktorgruppen vererbt. So, dann können wir jetzt, das ist eine meiner Lieblingseigenschaften, Lemma 4.4, das können wir dann jetzt noch zeigen. Lemma 4.4 sagt uns, dass wenn wir einen Normalteiler haben, der im Zentrum der Gruppe liegt und der Folgendes erfüllt. Eigentlich brauchen wir nur das. Eine Eigenschaft. Also erstens und letztens. Die Faktorgruppe modulo dem Normalteiler ist nipotent. So, wenn das so ist, wenn ich also anfange mit einem Normalteiler, der im Zentrum der Gruppe liegt und wenn ich dann die Faktorgruppe angucke und sehe, dass die nipotent ist, dann weiß ich, dass die ganze Gruppe nipotent ist. Das ist also so ein erster Schritt hin dazu, wie man Nipotenz zeigen kann, ohne die schreckliche Eigenschaft zu uns nachrechnen zu müssen. Sei also N im Zentrum von G. Untergruppen des Zentrums sind sowieso Normalteiler, insofern muss ich da gar nichts weiter zu schreiben. So, dass G modulo N nilpotent ist. Mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes machen will in dem Lemma. Nee, genau, ist wirklich nur das, nur diese Aussage. Dann ist auch G nilpotent. Zeigen möchte, dass G nipotent ist, muss ich mir jetzt eine Untergruppe von G hernehmen, der echte, und muss mir deren Normalisator angucken. Die heißt der U. Und jetzt möchte ich mit der Faktorgruppe arbeiten, mit dieser nipotenten Faktorgruppe und da irgendwas benutzen. Also gebe ich deren Namen, ich nenne die mal G quer. Das heißt also, dass ich das Bild von Elementen aus G in der Faktorgruppe immer mit so einem Querstrich kennzeichne. Und da weiß ich jetzt Dinge. Ich gucke mir erstmal das Bild von U in dieser Faktorgruppe an. Da können ja zwei verschiedene Dinge passieren. Die eine Möglichkeit ist, dass das Bild von U in der Faktorgruppe einfach die ganze Faktorgruppe ist. Könnte sein. U könnte so in der Gruppe G liegen, dass wenn ich jetzt in die Faktorgruppe gehe, plötzlich, wenn ich in die Faktorgruppe gehe, dass dann da plötzlich die ganze Faktorgruppe rauskommt. Warum nicht? Oder halt nicht. Das sind die beiden Möglichkeiten, die ich habe. Erster Fall, U quer gleich G quer. Wem ist nicht klar, warum das passieren kann oder wie das passieren kann, dass das Bild einer Untergruppe in der Faktorgruppe die ganze Faktorgruppe ist, obwohl es eine echte Untergruppe ist. Wer sieht es nicht? Wer braucht da noch irgendwie Erläuterungen, warum das passieren kann? Okay. Also theoretisch ist ja denkbar, dass die Untergruppe so liegt, dass E das gleiche ist wie U mal M. U könnte ja, also der Normalteil der N könnte riesig groß sein und man guckt halt das U so ein Stückchen da raus und es reicht, damit man die ganze Gruppe kriegt. Und wenn ich dann in die Faktorgruppe gehe, dann habe ich U mal M modulo N und das ist dann dasselbe wie G modulo N. Also das reicht. Wenn U so liegt, dass das Produkt ganz G ist, dann ist das Bild in der Faktorgruppe von U dasselbe wie das Bild von ganz G. Das kann also passieren. Und dafür gibt es auch Beispiele. Wenn Sie an die SYM3 denken und an die Faktorgruppe SYM3 modulo A3, dann ist das Bild einer Transposition die ganze Gruppe. Obwohl die Transposition, also das Erzeugnis des Bildes einer Transposition die ganze Gruppe, die ganze Faktorgruppe, obwohl das Erzeugnis der Transposition ganz klein ist. Das heißt, sowas kann wirklich passieren, das liegt dann häufig an sowas, muss nicht sein, aber das ist so die Standardsituation. Okay, das heißt, es kann passieren, obwohl U eine echte Untergruppe ist. Und falls das so ist, dann kommt sogar genau das als Argument, was ich gerade gesagt habe. Denn wenn ich mir jetzt das volle U-Bild angucke, dann muss das ja so sein, dass E gleich U mal N ist. Das ist genau das, was es bedeutet, dass das stimmt. Und wir haben vorhin konkrete Beispiele gesehen. Was man nicht weiß, ist, was mit dem Schnitt hier los ist. Und unser Beispiel vorhin war der Schnitt trivial, das muss aber überhaupt nicht so sein. Ja, wenn das so ist, dann ist dann ist U ein Normalteil davon. Nein, dann ist UN ein Normalteil davon. Dann ist U ein Normalteil davon G, und zwar deshalb, weil N im Zentrum liegt. U liegt in seinem eigenen Normalisator, das ist klar. Aber alles, was im Zentrum liegt, vertauscht ja sogar elementweise mit allem, was in U liegt, liegt also auch im Normalisator von U, und deswegen liegt alles im Normalisator von U. Also ist U normal in G. Vorsicht, das stimmt überhaupt nicht immer. Das hängt wirklich davon ab, dass N aus zentralen Elementen besteht. Sonst wäre das falsch, was ich hier sage. Naja, wenn U eine echte Untergruppe ist und normal in G, dann ist der Normalisator gewachsen, also haben wir nichts weiter zu zeigen. Und jetzt ist U quer eine echte Untergruppe davon. Der Normalisator muss also wachsen. Da G quer nilpotent ist, ist dann U quer echt enthalten im Normalisator in G quer von U quer. So, dann kann man sich von diesem Normalisator einfach mal das volle U-Bild angucken. Wenn ich mir eine Faktorgruppe angucke und dann da Elemente oder Untergruppen, dann kann ich im Allgemeinen mehrere Urbilder dafür finden. Das liegt daran, dass, wenn man in so eine Faktorgruppe geht, Repräsentanten ja überhaupt nicht eindeutig sind. Das volle Urbild kriege ich, wenn ich sozusagen ein Urbild nehme und das dann noch multipliziere mit dem Normalteil, den ich rausfaktorisiert habe. Dann, also größer wird es nicht. Alle Urbilder, die ich finden kann, müssen da drin liegen, in diesem großen, gewasserten, sogenannten vollen Urbild. Und das ist deswegen auch eindeutig bestimmt. Ich überlege, ob ich das irgendwie noch anschaulich machen kann. Wenn Sie wollen, sagen Sie es mir, dann mache ich ein Beispiel dazu. Aber anschaulich kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass man quasi alle möglichen Urbilder sich anguckt und dann das Erzeugnis davon. Und dann muss, dann muss der rausfaktorisierte Normalteil noch mit rein. Kann ich das? So, da habe ich das volle Urbild davon. Und jetzt wollen wir uns klar machen, dass das U als Normalteiler enthält. volle Urbild von diesem Normalisator. Das heißt, U liegt da drin und U ist dann normal darin, weil er sonst das Bild nicht U quer normalisieren könnte. So, das ist wieder der Witz beim vollen Urbild, dass dann da, also das volle Urbild hat häufig viele Eigenschaften, die man sich eigentlich von jedem Urbild wünscht, aber die nicht jedes Urbild hat im Allgemeinen. So, dann haben wir jetzt das U normal ist ein L. Und was wäre denn los, wenn U und L gleich wären? Also insbesondere liegt L im Normalisator von U. Okay, was wäre los, wenn U und L gleich wären? Dann wären ja auch die Bilder in der Faktorgruppe gleich. Das heißt, dann wäre U quer das gleiche wie L quer. Aber L quer ist das und U quer liegt echt da drin. Also geht es nicht. Das heißt, die sind verschieden und U liegt normal in L. Das echt enthalten in L, da U quer echt enthalten in L ist. Na, damit sind wir fertig. Jetzt haben wir eine Untergruppe gefunden, die U echt enthält und die im Normalisator von U liegt und deswegen muss U echt im Normalisator enthalten sein. Somit. In beiden Fällen haben wir uns überlegt, warum der Normalisator von U in der Gruppe wächst. Und damit ist die geteilt. Sagen Sie mir, wenn Sie Probleme haben oder noch Probleme haben oder sich nicht mehr so gut erinnern an dieses Gedöns mit den Faktorgruppen und mit den vollen Urbildern und so, denn das ist ein bisschen tückisch und man macht da schnell Fehler, ich auch. Es gibt da immer wieder so Momente, in denen meine Intuition irgendwie daneben läuft und wo ich mir das auch nochmal klar machen muss. Es ist also überhaupt nicht schlimm, da Dinge nicht zu wissen oder nicht so routiniert zu wissen. Einfach Bescheid sagen und dann nehmen wir uns des Themas nochmal in Ruhe an, in welchem Rahmen auch immer, sodass Sie sich dann danach sicherer fühlen. Einerseits mit dem Übergang von einer Gruppe in eine Faktorgruppe und andererseits auch umgekehrt, wenn Sie mit einer Faktorgruppe anfangen und dann irgendwie zurückgehen wollen in die ursprüngliche Gruppe, um da Informationen zu gewinnen. Na, dann sind wir auch bald am Ende, oder? Jedenfalls für heute. Ich möchte mir noch ein paar Minuten nehmen und den schönen Satz, den ich angekündigt habe, mit den Charakterisierungen für Nilpotenz, den möchte ich gerne noch anschreiben. Nur damit Sie schon mal gesehen haben, worauf wir nächste Woche dann hinarbeiten. Und dazu möchte ich jetzt das Konzept, was wir vorhin schon angedeutet haben, wo man nämlich immer so Normalteiler sich anguckt und so hochklettert in der Gruppe, das möchte ich jetzt ein bisschen formalisieren und dem Ding Namen geben. Da haben wir nämlich einmal die Normalreihen und einmal die Subnormalreihen. Subnormalreihen haben wir im Prinzip schon gesehen. Ich schreibe das einfach mal mit der Notation auf, die ich hier habe. Dann n, Sn, 0, U1 und so weiter bis Un, Untergruppen von G und die sollen so ineinander liegen. Die unterste Gruppe U0 soll 1 sein. Und dann geht es weiter bis Un, das soll G sein. So soll das alles liegen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie das liegen kann und so, dass wir das besonders bezeichnen. Normalreihe und das kürze ich dann auch ab mit NR, wenn wir das häufiger brauchen. In einer Normalreihe ist es so, dass die Untergruppen so liegen, wie sie hier liegen, also ineinander und jedes U ist normal in der großen Gruppe G. Bei U0 und bei UN ist es egal, die sind sowieso normal in G, aber bei denen dazwischen muss man das wirklich explizit fordern. Also alle U sind normal in G. Und dieses in G ist wirklich wichtig. Das charakterisiert eine Normalreihe. Wir nennen also eine solche Reihe von Untergruppen Normalreihe, genau dann, wenn das erfüllt ist. Und ich erlaube, dass da auch Untergruppen unterwegs mal zufällig gleich sind. So, ansonsten müsste ich das halt speziell wählen. Und dann gibt es das nächste, Subnormalreihe. unbedingt, dass die alle normal in der großen Gruppe sind, sondern ich fordere nur, dass sie immer normal im jeweils nächsten Teil der Kette sind. Also U0 normal in U1, U1 normal in U2 und so weiter, UN-1 normal in UN. Gleich gut. Das heißt, diese U's sind subnormal, aber nicht unbedingt normal. Und damit kann man jetzt spielen. Dann kann man zum Beispiel sagen, man wählt es so, dass die Schritte möglichst groß sind oder die Schritte sollen möglichst klein sein. Da gibt es haufenweise Zeug, was man machen kann. Und dann kann man immer gucken, was für Informationen gewinnt man. Also Möglichkeit 1, man kennt die Gruppe und bildet so eine Kette, wenn das geht, und guckt sich das an mit den Faktoren und was da jeweils los ist. Möglichkeit 2, man gibt quasi Faktoren vor und guckt, was für eine Gruppe kann ich daraus basteln. Das ist alles sehr interessant. Und wird uns auch im Laufe der Vorlesung noch begegnen. Aber jetzt vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Ich kann zum Beispiel in der Sym 4 mir so eine Kette hinschreiben. Und wir gucken gleich, was für Zeichen da hinkommen. Ich nehme das Erzeugnis der Doppeltransposition. Ich nehme die V4. Ich nehme die Alt4. Und dann die Sym 4. So, was ist jetzt da los? Was für eine Reihe ist das? Na, schauen wir hin. Alt4 ist normal in der Sym4. Wunderbar. V4 ist normal in der Alt4 und sogar normal in Sym4. Merken. Diese kleine Gruppe der Ordnung 2 ist normal in der V4. Klar, die ist ja abisch. Sie ist aber nicht normal in diesen größeren Gruppen hier. Das heißt, hier spätestens geht die Normalreihe kaputt und es ist nur noch eine Subnormalreihe. Das ist also eine Subnormalreihe in Sym4. Wenn ich daraus eine Normalreihe machen möchte, das geht, dann muss ich halt das rausnehmen, was nicht normal in der großen Gruppe ist. Und da reicht es, wenn ich diese Gruppe entferne. Das heißt, es ist eine Normalreihe ohne diese Untergruppe. Wenn ich die streiche, dann habe ich nur noch die V4, die Alt4 und die Sym4 und da ist jede beteiligte Untergruppe normal.
So, dann habe ich gerade schon was darüber gesagt, dass man das gröber und feiner machen kann, bla bla bla. All das vertiefen wir jetzt nicht, sondern jetzt schreibe ich nur noch den Satz an und dann hören wir auf.
In Zukunft, wenn ich sowas wie NR oder SNR einführe, dann möchte ich das mit möglichst wenig Notation machen können, sodass ich also nicht die ganze Zeit noch dazu schreiben muss, ja, das sind diese Untergruppen und die heißen so und die liegen so ineinander, bla bla bla, sondern ich möchte es ein bisschen kürzer einführen und dann immer dazu schreiben, Normalreihe oder Subnormalreihe, und dann wissen wir schon, ach so, das liegt so und so ineinander und die ganze Notation ergibt Sinn und es sind auch wirklich Untergruppen von der großen Gruppe und so. Da sparen wir uns dann einfach ganz viel Schreibkram. Sie dürfen das in den Übungen natürlich auch machen. Und hier kommt zum Abschluss und zum schon mal freuen auf nächste Woche. Satz für Satz. Folgende Aussagen sind gleichwertig. So, die erste Aussage ist, dass G nilpotent ist, und wir haben im Hinterkopf unsere etwas unpraktische Definition. Jetzt kommen insgesamt noch vier weitere Aussagen, die alle dazu gleichwertig sind und von denen viele viel schöner sind und viel praktischer, um Nilpotenz zu verstehen. Zweite Aussage. Es gibt eine Normalreihe von 1 bis g, so dass die Faktorgruppen jeweils im Zentrum der nächstgrößeren Gruppe liegen. Die schreibe ich jetzt so abgekürzt hin, wie ich das vorhin schon angedeutet habe. 1 gleich G0, normal G1 und so weiter, normal GK gleich G, wobei K aus N kommt. So, dass für alle I aus 1 bis K gilt, wenn ich so einen Faktor hier in der Mitte nehme, also GI modulo GI minus 1, dann ist das ja eine Faktorgruppe also eine Untergruppe von G-Mono-GI-1. Denn GI ist normal in G. GI-1 ist vor allem normal in G, deswegen ist Normalreihe hier wichtig. Sodass ich also die Faktorgruppe G-GI-1 überhaupt bilden kann, sinnvoll, und das eine Gruppe ist. Und dann ist das eine Untergruppe davon. Und ich behaupte jetzt hier, die liegt immer im Zentrum. Wenn das so ist, dann ist die Gruppe nilpotent und umgekehrt. So, und jetzt kann ich das ein bisschen abwandeln. Ich sehe schon, ich brauche da mehr Platz. Und kann noch was Ähnliches formulieren, auch mit so einer Normalreihe. Es existiert eine Normalreihe, die ansonsten genauso aussieht, aber ich nenne die Sachen mal anders. 1 gleich gehen, vielleicht noch anders, H0. H1 bis hin zu Hn gleich G, wobei N aus M kommt. So, das und jetzt sieht es ein bisschen anders aus, dass für alle I aus 1 bis N gilt, dass wenn ich die Kommutatorgruppe bilde von GI mit E, dass ich dann in der nächsten kleineren Gruppe in der Kette lande. Ups, das ist HI. Aber oben bleibt das G stehen, das ist richtig. Wenn ich also hier irgendwo unterwegs in der Kette mit G kommutiere, dann falle ich quasi eine Stufe runter in die nächste kleinere Gruppe. So, das waren die komplizierten Charakterisierungen, aber die sind schon toll. Je nachdem, wie die Gruppe aussieht, kann man da wirklich super mitarbeiten. Und man kann da gute Sachen mit beweisen. Die nächsten beiden sind allerdings die, die ich im Kopf habe, wenn ich an eine nilpotente Gruppe denke. Ganz anschaulich. Die eine Eigenschaft sagt, für jede Primzahl gibt es nur genau eine Sylow-Untergruppe. Jede Sylow-Untergruppe ist normal. Das ist das, was man da mitnehmen soll. Ähnlich. G lässt sich schreiben als direktes Produkt aller seiner OPs. So wie es in 5 steht, stelle ich mir eine nilpotente Gruppe vor. Wenn ich an eine nilpotente Gruppe denke, dann denke ich an diese OPs für die verschiedenen Primzahlen und wie die da schön ordentlich nebeneinander liegen. Das ist alles wohl sortiert. Und dann stelle ich mir vor, manche sind hoch und schmal, manche sind breit und flach, aber auf jeden Fall liegen die so nebeneinander für die verschiedenen Primzahlen. Und ich habe ganz viele Rechenregeln in dieser Gruppe, die sich alle aus dieser Struktur ableiten. Also sehr, sehr wohl sortiert. Man könnte sagen, in nilpotenten Gruppen ist alles wunderbar ordentlich in Schubladen sortiert und das hilft ungemein beim Rechnen. Da ist im Beweis natürlich einiges zu tun. 5 Sachen, die alle gleichwertig sind. Da werden wir also nächste Woche erstmal ein bisschen Arbeit haben. Aber ich glaube auch, dass es richtig gut geeignet ist, um frisch und ausgeruht da in der nächsten Vorlesung mit zu starten. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu und wir sehen uns dann.
Prüfung!
Danke!